möchte gerne aus dem Jakobusbrief des Neuen Testamentes ein paar Verse lesen. Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Da schreibt der Jakobus: Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Ihr Lieben, ich möchte heute ein bisschen etwas sagen über das Thema Ausharren, Geduld. Ihr Lieben, wir wissen, dass das ein Thema ist, das uns alle angeht und wo wir alle zu kämpfen haben, wenn es um Geduld geht, um Ausharren geht. Aber ich denke, dass wir ein bisschen etwas über dieses Ausharren auch verstehen müssen, wie es in der Bibel gemeint ist, diese Geduld. Und wenn wir von einer biblischen Geduld sprechen, also von dem, was Gott möchte, von der Geduld, die Gott möchte, dann ist es von vornherein deutlich, diese Geduld haben wir nicht. Wir haben sie nicht. Diese Art von Geduld ist nämlich eine Frucht des Heiligen Geistes. In denjenigen, die Jesus ganz bewusst nachfolgen und ihm ihr Leben gegeben haben. Die Frucht des Geistes, Galater 5, 22 heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Steht an vierter Stelle. Liebe, Freude, Liebe, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Das heißt, wir müssen uns nach Geduld ausstrecken. Und da ist niemand, der sagen könnte, na, ich habe schon genug, ich brauche nicht mehr. Es ist entscheidend wichtig, dass wir verstehen, Geduld ist eines jener Wesensmerkmale des Gläubigen, des wirklich Nachfolger Jesu, die zu den wichtigsten Merkmalen gehören. Also so wie Liebe und so weiter und Freude, so ist Geduld etwas eminent Wichtiges in unserem Glaubensleben. Ihr Lieben, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Lasst mich da ganz kurz ein bisschen etwas dazu sagen, auch auf dem Hintergrund. Natürlich gibt es da wieder sehr viel zu sagen und ich muss mich beschränken auf einige wenige Dinge. Zunächst einmal das Erste ist Folgendes. Wenn es hier von Geduld die Rede ist, dann heißt das, dass und in unserem Leben mit Jesus die Dinge nicht immer sofort geschehen. Sonst müsste man nicht von Geduld reden. Es ist von Gott her so bestimmt. Es ist von Gott her so geplant und gesetzt, dass vieles von dem, was er tut und was er verheißen hat, eine Zeit braucht. Eine Entwicklung braucht, eine Entfaltung braucht, ein Wachstum braucht, eine Reifung braucht und was auch immer man jetzt sagen kann. Ihr Lieben, das ist nicht etwas, das, wo wir sagen können, ja, Gott könnte ja alle die Dinge, die er verheißen hat, sofort tun. Wenn er mir eine Verheißung gibt, kann er sie ja morgen erfüllen. Wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, kann es ja morgen passieren. Und, und. Ihr Lieben, In vielen, vielen Dingen unseres Lebens mit Jesus, wir sind wir herausgefordert zu Geduld deswegen, weil Gott es so gesetzt hat und geplant hat, dass manches eben Zeit braucht. Und darauf müssen sich Gläubige einstellen. Das ist nicht leicht, weil wir wissen manchmal, wenn Gott sagt, sei geduldig, dann kann es sehr lange dauern. Wir haben da viele Erfahrungen in dem Bereich, ja, wo es um das Warten geht, um das Ausharren geht. Da ist Gott oft nicht sehr, sehr eilig unterwegs, nach unserem Verständnis. Und deswegen, wenn er sagt, hab Geduld, hart aus, dann bedeutet es, dass wir eben von uns aus nicht die Fähigkeit haben und die Kraft haben und das Durchhaltevermögen und so weiter, dass wir auch wirklich verstehen und es auch wirklich in der Weise das Ausharren praktizieren, so wie Jesus es möchte. Also hier geht es darum, dass wir jedes Missverständnis beiseite legen, dass das Reich Gottes eine Instant-Gesellschaft wäre. Wenn man ins Reich Gottes kommt, dass plötzlich alles sich verändert. Es ist sehr wichtig. Manche haben so ein Missverständnis. Das hat mit unserer Gesellschaft zu tun, wo man auf einen Knopf drückt und alles verändert sich. So ist Gott nicht. Sehr wichtig. Gott ist kein Knopfdruckautomat, wie wir immer wieder sagen, wo wir etwas draufdrücken und dann kommt sofort heraus, nicht erst in langen Zeiten. Das heißt, wir müssen uns bei Gott in vielen Dingen auf eine lange Zeit einstellen. Und wenn wir nicht darauf eingestellt sind, werden wir entmutigt, werden wir enttäuscht. Wird vieles sozusagen auch zerbrechen in unserem Leben. Das ist das eine. Das ist ein zweiter Gedanke, der wichtig ist. Wenn in der Bibel von Geduld die Rede ist und der Ausharren die Rede ist, dann ist in den allermeisten Fällen dieses Ausharren verbunden mit einem Biss. Wir haben es auch hier im ersten Satz, Vers 7, vielleicht kann man dann noch einmal auf diese ersten Verse zurückgehen. Habt nun Geduld, bis. Ihr Lieben, das ist eine ganz wesentliche Sache. Die Geduld, die Gott von uns erwartet, ist nicht etwas, was einfach endlos sich irgendwie hinzieht und nie ein Ende hat und ziellos ist und endlos ist und sozusagen uns zermürbt, sondern sie hat immer ein Ziel vor Augen. Und vom Ziel her lässt sich ausharren. Man kann nur dann wirklich im biblischen Sinne ausharren und geduldig sein, wenn man das Ziel kennt. Wenn wir auf das Ziel sozusagen zuschauen und zugehen und dieses ins Auge fassen, dann wird das geduldig sein auf dieses Ziel hin, das Ausharren auf dieses Ziel hin anders. Der Jakobus verwendet hier ein Bild von dem Bauern. Er sagt, siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Das heißt, der Bauer, wenn er sät, dann braucht er ein Ausharren und eine Geduld, nicht endlos, sondern bis auf ein Ziel hin, das ist die Ernte. Das ist die Frucht, die köstliche Frucht. Das heißt, wenn der Bauer nicht wüsste, dass es eine Ernte gäbe, dann wäre es zermürbend, dieses Warten und dieses Ausharren. Dann hätte es wenig Sinn. Aber der Bauer weiß, ich warte, ich kann ausharren auf ein Ziel hin. Und das ist immer, was Gott, wenn er vom Ausharren redet und vom Warten redet, uns vor Augen stellt. Es ist bis zu etwas. Und ihr Lieben, das Warten ist immer zielgerichtet. Das ist sehr wichtig. Wenn wir spüren, dass Gott uns sozusagen ins Warten hineinbringt, in verschiedenen Bereichen, ist es wichtig zu wissen, woraufhin wir warten. Denn von daher wird das Warten wesentlich anders und einfacher. Ein dritter Gedanke. Wenn wir die Ziele ansehen, die Gott setzt, wenn es um das Warten geht und wenn er sagt, bis, hart aus, bis, dann merken wir, dass diese Ziele so geartet sind, ich sage es einmal jetzt ganz einfach, dass sich jedes Warten lohnt. Sehr wichtiger Gedanke. Von Gott her führt er uns immer in einen Prozess, in eine Herausforderung des Wartens hinein, in diesem Sinne, dass er uns deutlich macht, das Warten hat eine Belohnung. Belohnung ist jetzt nicht eine Sache, für, dass wir belohnt werden für eine Leistung, sondern Belohnung ist immer Gnade. Nur nicht missverstehen, aber das ist ein anderes Thema. Die Belohnung, aber ich sage jetzt einmal, hat ein Ergebnis, eine wunderbare Belohnung. Und diese Belohnung, die auf das Warten folgt, die auf das Ausharren folgt, ist etwas ungleich Größeres, als wir uns überhaupt vorstellen können, oftmals. Also es hat so ein Gewicht, das Ziel, dass es sozusagen im Verhältnis zu dem Warten sich alles lohnt. Dass wir darauf hinwarten und nicht ungeduldig sind. Ihr kennt alle diesen Spruch aus Sprüche 10, Vers 28. Da heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das ist ein wunderbares Wort. Das Warten, das Harren, das Geduldigsein der Gerechten, der Gläubigen wird immer als Ergebnis Freude sein. Freude. Das heißt, es wird etwas durchbrechen von der Herrlichkeit Gottes. Es wird etwas durchbrechen von dem Sieg Gottes, von dem Segen, von dem Fülle des Segens Gottes. Und es lohnt sich, darauf auszuharren, bis es kommt. Ihr Lieben, von der Größe der Erfüllung dessen, worauf wir warten und ausgerichtet sind, lohnt sich das Warten. Und das ist ein Gedanke, der Gedanke Lohn ist mit H, nicht mit ohne H, ja. Der Gedanke ist sozusagen etwas, was in der Bibel ganz wichtig ist. Das ist nicht Verpöntes im christlichen Glauben. Gott belohnt. Aber nicht aufgrund von Leistungen, sondern aufgrund seiner Gnade. Und die sich ausstrecken danach, die werden auch belohnt. Ihr Lieben, ihr wisst das, oder viele von euch, die da schon von Anfang an in unserer Gemeinde gewesen sind, von 1990 an, die wissen, dass dieses Wort aus Sprüche 10, Vers 28 eine große Bedeutung hatte für uns in einer gewissen Situation. Das Warten der Gerechten wird zur Freude werden. Als wir unsere Gemeinde gegründet haben, 1990, da waren wir in einer Halle in Bad Vöslau. Ich erzähle das nur kurz für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so gehört haben. Und nach 2 Jahren wurde es dann zu klein und wir mussten schauen, wo wir als Gemeinde dann hinkommen können. Und da haben wir angefangen, etwas zu suchen. Wo können wir als Gemeinde bleiben? Es war gar nicht so einfach. Wir sind dann herumgezogen im ganzen Südbahngebiet und haben uns immer Kulturhäuser angemietet für unsere Gottesdienste, einmal da, einmal dort. Und wir waren immer auf der Suche nach einer Bleibe. Wir wussten auch nicht, ob wir etwas kaufen sollen oder mieten sollen, egal. Jedenfalls, wir sind dann auf ein Objekt gekommen in Pottenstein. Und das ist so ein bisschen abgelegen von der Südbahn, nicht wahr? Wie viele Kilometer? 20? 15, 20 Kilometer? 18 Kilometer von dieser Südbahn. Also etwas entlegen für einen zentralen Ort. Und da war ein altes, aufgelassenes Kino. Das hat uns gereizt. Und da haben wir gesagt, ja, das wäre doch etwas, war auch finanziell sinnvoll oder möglich, dass wir es zumindest mieten könnten. Und in dieser Zeit, wo das sozusagen in unseren Herzen wir bewegt haben, da waren die Uli und ich in einer Hütte, haben dort auch übernachtet an einem Teich und in der Nacht hatte die Uli einen Traum. Die Geschichte werde ich nie vergessen, mein ganzes Leben lang nicht. Und da hat sie in diesem Traum gesehen einen Engel. Und der Engel ist zu ihr gekommen und hat ihr ein Blatt Papier in die Hand gedrückt. Und dieses Blatt, auf diesem Blatt Papier, sie wusste, da ist eine wichtige Botschaft drauf. Aber sie konnte die Botschaft nicht lesen. Und zwar deswegen, weil das Blatt war zusammengefaltet, vierfach zusammengefaltet, so dass man es überhaupt nicht lesen konnte. Und dann ist sie aufgewacht. Und sie war so traurig darüber, dass sie nicht jetzt erkennen konnte, was war denn diese Botschaft, die da drauf stand. Und dann in der Früh hat sie, ist sie aufgestanden und hat Gott gebeten, Herr, ich muss unbedingt wissen, was auf diesem Zettel stand. Kannst du mir das irgendwie offenbaren? Und das war so eine Hütte mitten auf einer Wiese. Und in der Früh ist sie dann hinausgegangen aus der Hütte. Und da sieht sie in einiger Entfernung mitten auf der Wiese ein Blatt Papier. Das wächst ja dort nicht, ja? Also das ist dort irgendwie hingekommen. Und natürlich unter diesem Eindruck dieses Traumes war sie elektrisiert, wie sie das gesehen hat, hingelaufen und hat dieses Papier aufgehoben. Und es hat sich herausgestellt, das Papier, das dort lag, war ein Lesezeichen, das irgendjemand dort vergessen hat. Und auf diesem Lesezeichen stand drauf Sprüche 10, Vers 28. Aber nicht das ausgeschriebene Wort, sondern nur die Textangabe. Dann ist sie zurückgelaufen in die Hütte und hat die Bibel aufgeschlagen, weil sie hat sofort empfunden, das ist genau das, was in diesem Zettel, das denn der Engel mir geben wollte oder gegeben hat, drauf. Und da hat sie dann eben, Sprüche 10, Vers 28, das Warten der Gerechten wird zur Freude werden. Und wie sie gelesen hat, warten, ist ihr alles runtergefallen, hat sie gesagt. Weil sie hat sofort natürlich gedacht, okay, das muss ja einen Zusammenhang haben mit der Situation, in der wir gerade als Gemeinde waren. Nämlich, wir waren so froh, dass wir dieses alte Kino da gefunden haben. Das war ein Lichtblick nach einer längeren Zeit des Suchens. Und jetzt sagt, warten. Also das klingt so, wie wenn Gott sagen würde, nein, dieses Objekt ist es nicht, das ich euch geben möchte für eure Versammlungen und Gemeindezentrum. Und dann haben wir nach einem Gottesdienst, den wir so wieder in einem Volksheim hatten, haben wir uns dann überlegt, wir werden, so viele wollen, mitfahren, zumindest alle Hauskreisleiter und so weiter, und dieses Anschauen, einmal das alle sehen. Wir hatten es ja nur einige wenige gesehen. Und nachher haben wir uns dann zusammengetroffen und haben miteinander ausgetauscht, was hat Gott zu unseren Herzen gesprochen im Zusammenhang mit diesem Objekt. Und wir haben, die Uli hat nicht ausgesprochen, was sie geträumt hat, zuerst. Und es war hochinteressant, wie dann alle ihre Meinung ausgedrückt haben, was sie auf dem Herzen haben, hat jeder Einzelne nach der Reihe gesagt, nein, das ist es nicht. Und dann hat die Uli gesagt, ich habe einen Traum gehabt. Vor zwei Nächten war das dann ungefähr. Und ich möchte das bestätigen, auch was jetzt der Herr unter uns ausgesprochen hat hier, es ist nicht das Objekt, wir müssen warten. Aber das Warten, das Harren wird zur Freude. Versteht ihr? Wenn Gott sagt warten, dann ist das nicht ein, boah, so ein Niederdrückendes, sondern es hat immer etwas zu tun mit dieser inneren Freudigkeit. Es kommt etwas Wunderbares. Es wird sich lohnen, das Warten. Aber warten. Und wir haben natürlich auch gewusst, gut, wenn Gott sagt warten, dann kann es auch lang sein. Und das kostet uns an Energie und so weiter. Nun, wir haben weitergesucht, dann haben wir ein weiteres Objekt gefunden, bei der Westabfahrt der Wiener Neustadt von der Südautobahn her. Da war so in der Ecke bei der Ausfahrt so ein Snack and Cake, hat es damals geheißen, was jetzt so ein Holzlager ist. Das hat damals Snack and Cake geheißen und wurde verkauft. Und wir haben uns gedacht, das ist es jetzt. Und wir haben alles in die Wege geleitet, um dieses Snack und Cake zu kaufen. Es sind Wunder über Wunder geschehen sozusagen, wo wir gedacht haben, ja, wir können dieses Objekt kaufen und wir haben alles, also wir unseren ganzen Glauben da hineingesetzt, das ist das Objekt. Dann haben wir ein fix und fertiges Angebot, ein verpflichtendes Angebot, wenn man nur ein Angebot ist, ist es eine Verpflichtung, abgegeben bei dem Besitzer von Snack und Cake mit der Überlegung, natürlich wird das, wer kauft schon sowas, ja? Ja, 2 Jahre leer gestanden. Und wie wir dann das abgegeben haben, haben wir sofort einen Brief zurückbekommen und da war drinnen gestanden, das Objekt wurde soeben verkauft vor Ihnen. Warten. Aber, versteht ihr, Jesus ist sozusagen, er lässt uns auch in dem Warten nicht im Stich. Er hat nämlich wieder der Uli in der Nacht davor einen Traum gegeben. Und in diesem Traum hatte sie ein Baby in der Hand. Und sie wollte das Baby in den Kinderwagen hineinlegen und der Kinderwagen war besetzt. Und sie war ganz erstaunt. Wir haben nicht gewusst, was es bedeutet. Am nächsten Tag kam der Brief, Snack und Cake ist besetzt, ist verkauft. Das hat uns wieder Gott gezeigt, wartet, das war nicht für euch. Das war nicht ein Zufall, dass ihr es nicht bekommen habt. Ja, sondern das war nicht das Objekt. Wartet. Versteht ihr, ich erzähle das nur, weil das ist ein wunderbares Beispiel, von das ich mich so gerne erinnere, das mich so aufbaut, was Warten bedeutet. Dieses Geduld haben, dieses Ausharren auf ein Ziel hin. Und dann kam dieses Haus ins Spiel. Und das kann ich jetzt nicht erzählen, weil es zu lang ist. Ihr kennt das ja auch, ihr könnt es ja auch nachlesen in dem Buch, das die Uli geschrieben hat, vom Traum zur Wirklichkeit, was ja draußen am Büchertisch gibt, wird auch diese Geschichte erzählt. Wie dann Wunder über Wunder geschehen sind, überhaupt, dass wir dieses Objekt erstens einmal gefunden haben, dass es dann auch wirklich freigesetzt war, dass wir das Geld dafür bekommen haben, dass wir es ausbauen konnten. Was für ein Geschenk! Was für eine Freude war das, als wir dann dieses Objekt hatten und wir wussten, das ist genau das Haus, das Gott uns zugedacht hat. Und eines Tages kommt das auch dazu. Warten. Ausharren. Warten. Das kann oft viel, viel länger sein. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir sozusagen verstehen, dass Gott für das Hervorbringen der wunderbaren Dinge, die er für uns im persönlichen Leben und auch als Gemeinde hat, oft Zeit benötigt. Es war noch nicht die festgesetzte Zeit, denn dieses Objekt, das wir da gefunden haben, wurde erst dann ausgeschrieben, als wir es gefunden haben. Also zur Zeit, wo wir uns um Snack und Cake bemüht haben, war das noch nicht einmal ausgeschrieben. Aber Gott wusste das. Deswegen hat er uns zunächst einmal ein bisschen auf ein Nebengeleis geschickt, hat dann rechtzeitig die Bremse gezogen, um uns auf dieses Objekt zu bringen. Seht ihr, die Gedanken Gottes sind ja ganz anders als wir. Und wir sind oft so ungeduldig und so anklagend, wenn Dinge nicht gleich geschehen, von denen er uns sagen möchte, dass er sie hervorbringen möchte. Ausharren ist eine der kostbarsten Früchte des Geistes in unserem Leben. Und ich erinnere mich, damals haben wir noch in dem Hause Höfer unsere Gemeindeleitertreffen gehabt. Und da, glaube ich, bei euch war der Kalender, wo im Oktober dieses Jahres dann plötzlich als Wochenspruch erschienen, das Warten der Gerechten wird zur Freude werden. War das nicht bei euch? Das habe ich noch im Bild, genau in diesem Zeitpunkt. Gott hat es immer bestätigt, er begleitet uns. Und darum, ihr Lieben, das, was ich meine, ist, wenn es um Warten geht, dann ist es nicht etwas Schreckliches und Niederdrückendes, sondern es soll uns sozusagen in eine Richtung führen, wo wir sagen, wir warten, um das Beste, das Gott sozusagen vorhat, zu erleben und dass es hervorbringen kann. Und wenn es schon früher passieren würde, würde es vielleicht nicht das Beste sein. Ich bin überzeugt, dass das Snack und Cake nicht das Beste für uns gewesen wäre. Aus verschiedenen Gründen. Gut, ein weiterer Gedanke. Wenn wir im Neuen Testament über das Ausharren hören, dann merken wir, dass es sehr oft auch im Zusammenhang steht mit diesem Thema. Ich bin immer noch beim Vers 7, aber keine Angst, ich werde schon rechtzeitig aufhören. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft unseres Herrn. Aber jetzt ist es auch wichtig, Folgendes zu verstehen. Das ist auf einem Hintergrund geschrieben. Und der Hintergrund ist sehr ernst. Nämlich die Gemeinde damals, an die das geschrieben war, hat schon so etwas erlebt, wie große Bedrängnis, Trübsal und Leid. Und sie hat sich immer wieder erinnert an das, was ja angekündigt ist, wenn Jesus wiederkommt. Dass da dem eine Zeit vorhergehen wird, die mit Trübsal, mit Bedrängnis und mit Leid verbunden sein wird. Und in diesem Zusammenhang ist ein anderer Aspekt von Ausharren wichtig. Hart aus im Bedrängnis. Das hören wir nicht sehr gerne, aber das ist etwas, was im Neuen Testament ganz normal ist. Dieses Thema ist ganz normal. Es kommt überall vor. Die Gläubigen der ersten Zeit, die waren sozusagen nicht so leidensscheu, wie wir es heute sind. Durch unsere Kulturen, unsere Gesellschaft, Wohlstandsgesellschaft, sind wir absolut resistent gegen Leiden. Das heißt, das ist etwas das Schlimmste. Oder gegen Bedrängnis oder Schwierigkeiten oder Nöte oder was auch immer es sind. Das heißt, das wollen wir so schnell wie möglich weg. Das passt nicht in das Bild eines Wohlstandsmenschen. Für Jesus ist das anders. Ihr Lieben, in Matthäus 5, vielleicht kannst du das jetzt kurz aufschlagen, also aufzeigen, Matthäus 5, 10 bis 12. In Matthäus 5, 10 bis 12, da weist Jesus ja auch in dieser Richtung hin und sagt, glückselig, ist das nicht herrlich? Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten. Also ich meine, das passt überhaupt nicht in unser Bild als Menschen, die in Ruhe und Frieden und in Wohlstand leben wollen. Er sagt, glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Jetzt kommt der Lohn wieder. Denn ihrer ist das Himmelreich. Versteht ihr, wenn Jesus von Harren und von Schmerzen und von Durchhalten, auch Ausharren im Bedrängnis, dann ist immer ein Lohn im Hintergrund. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig, noch einmal, seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren, die auch einen Lohn haben. Also das heißt, wo es auch in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, und die Zeit hat begonnen zu Pfingsten, ja? Es haben schon Millionen von Christen Verfolgung erlebt. Nicht erst möglicherweise wir. Wenn ich denke, was Christen im Römischen Reich gelitten haben und gedacht haben, jetzt kommt Jesus wieder, das ist die Wehen der Endzeit. Was heute im Irak und überall passiert, ihr Lieben, das ist nicht bezogen nur auf eine bestimmte letzte Minute. Sondern das ist etwas, was ein Thema ist. Das gehört zu den Wehen der Endzeit. Und die Wehen der Endzeit haben begonnen mit dem ersten Kommen Jesu. Da beginnt die Endzeit, nicht erst jetzt. Wir sind in der letzten Phase der Endzeit. Aber Endzeit, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, den, ja, hat auch mit Ausharren zu tun. Jetzt schon 2000 Jahre. Aber wir kommen schon mehr und mehr dem Ende entgegen. Aber was Jesus sagt, ist eben, wer ihm nachfolgt, der wird damit rechnen müssen, dass er geschmäht wird und manchmal verfolgt wird und dass auch getötet wird, wie es auch an anderen Stellen heißt. Und darum ist es wichtig, auszuharren in dieser Bedrängnis. Also das Wort ausharren hat einen ganz bestimmten Klang im Neuen Testament als ein Aspekt, der mit diesem Ausharren in der Bedrängnis etwas zu tun hat. Und auch da wieder, wenn uns Bedrängnis als eine Möglichkeit vor Augen gestellt wird, dass wir nicht da sozusagen überrascht sind davon, wenn es heiß wird für uns Christen, dann sagt Jesus auch, es gibt einen Lohn. Das Ausharren hat einen Lohn. Und um des Lohns willen lohnt es sich, dass wir ausharren. In der Endzeitrede von Jesus, Markus 13 und Matthäus 25, da sagt dann Jesus auch an einer Stelle, wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Das Ausharren hat als Frucht Seligkeit. ewige Seligkeit. Und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren. In diesem Sinne haben viele Christen gelitten. Und sie haben ausharren können. Erstens, weil Jesus ihnen ganz, ganz nahe war, aber auch, weil ein Lohn vor ihnen stand. Und Jesus macht das ganz bewusst. Der Apostel Paulus, der fasst das in einer wunderbaren Weise zusammen. Michael, kannst du vielleicht jetzt die Stelle in Römer 8, Vers 18 aufschlagen? Römer 8, Vers 18. Da fasst er das zusammen. Einer der schönsten Worte im Neuen Testament. Er sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Ihr Lieben, das wird, wenn es etwas heißer wird in unserer Gesellschaft gegenüber Christen, und das wird zunehmen. Das sage ich nicht, um Angst zu machen, sondern das ist einfach eine Normalität. Wie auch immer sich das ausgestaltet, aber das ist sozusagen, wir werden nicht immer auf einer Insel der Seligen hier in Österreich sein, als Christen. Wir haben es nicht in der Hand, wir wissen es auch nicht, aber wenn Bedrängnisse kommen, Nachteile, Verfolgung, was auch immer es sein mag, dann wird das eines der wichtigsten Sätze, die wir in unserem Herzen tragen müssen. Denn ich weiß, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die in uns offenbar werden will. Wiederum, das Ziel ist so herrlich, dass sich alles Leiden lohnt. Das ist das Thema. Das Ziel ist so herrlich, dass wir sozusagen mit Jesus auch wirklich ausharren können. Ausharren heißt nicht einfach, dass die Leiden uns weggenommen werden, sondern dass wir durchgetragen werden. Versteht ihr? Wir hätten es gerne anders. Möglichst morgen die Entrückung, dass alles, was jetzt nur noch kommt, dann wir nicht mehr dabei sind, gleich beim Herrn zu sein, ja? Aber wenn ich das Leben des Paulus anschaue, ich glaube, wenn er im zweiten Korintherbrief seine Leiden aufzählt, was ihm alles passiert ist, wie oft er verfolgt worden ist, gesteinigt worden ist, geschlagen worden ist, ist ja unglaublich. Was gibt's denn da noch mehr an Leid, was er erlebt hat? Er sagt es. Ich halte es sozusagen für wichtig, dass die Zeit des Leidens nicht ins Gewicht fällt gegenüber der Herrlichkeit. Ihr Lieben, das kann man nicht leichtfertig sagen. Ja, jetzt kann ich schon sagen, wo ich in einem sehr schönen Zustand bin, sozusagen ohne Verfolgung oder so. Aber ich möchte gerne, dass Gott mich vorbereitet auf ein Ausharren auch in schwierigeren Zeiten. Und wenn wir das jetzt schon im Blickfeld haben und sagen, Herr, ich möchte mit dir durch alle Bedrängnisse hindurchgehen, wohin? Zur Herrlichkeit. Der Jakobus, wir können wieder zurückgehen auf die andere Stelle, der erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Geschichte und sagt, nehmt euch ein Vorbild an dem Hiob. Da geht es auch ums Ausharren im Leid. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang, ich will euch nicht hinweisen, ich sage es jetzt mit meinen Worten, auf das Leiden des Hiob, sondern ich will euch hinweisen auf das Ende seines Leidens. Auf das Ende müsst ihr schauen, wie es ausgegangen ist mit ihm. Und das Ende seines Leidens, das heißt, sein ganzes Leiden hatte ein Ziel. Das war nicht einfach sinnlos, einfach nur endlos und ziellos, sondern es war auf ein Ziel ausgerichtet. Es war auf ein Ende ausgerichtet, das wiederum Herrlichkeit bedeutet, am Ende des Hiob-Buches. Wird berichtet und Gott hat ihm das Doppelte gegeben von dem, was er vorher hatte, bevor er noch nicht im Leiden war. Hier wird beschrieben als ein reicher Mann, der dann krank wurde und seine Familie verloren hat und so weiter und so weiter. Und nachher, als er festgehalten hat, als er ausgeharrt hat in seinem Leiden, und das war absolut nicht leicht, ohne die Hilfe Gottes wäre das nicht möglich geworden, aber das Ziel war, eine doppelte Herrlichkeit. Versteht ihr, das ist Gott. Und wenn es sozusagen in schwierigen Zeiten kommt, dann müssen wir auf das sehen, was Gott uns verheißen hat, was er uns vor Augen gestellt hat, diese Herrlichkeit, um die es da geht. Und außerdem heißt es auch da, in einer wunderbaren Weise, vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn, also das Ende, das der Herr herbeigeführt hat bei Hiob, das ist hier gemeint, ja. Das Ende, das der Herr herbeigeführt hat, das habt ihr gesehen. Nämlich, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das hat mich auch bewegt, diese Stelle. Gott lässt uns nicht in einem Zustand des Leidens und der Anfechtung und was auch immer es ist. Und er, weil er ein inniges, das ist ein wunderschönes Wort, inniges Mitgefühl. Seine Barmherzigkeit und sein Mitgefühl trägt uns durch diese Zeit hindurch und führt uns heraus in eine doppelte Herrlichkeit. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Und um dieser Sache willen, dass Gott barmherzig ist und dass er so ein inniges Mitgefühl hat und in diesen Leiden, das sozusagen bringt dieses Leiden in ein ganz anderes Vorzeichen. Das ist nicht nur immer nur negativ. Nun, dieses Warten und Harren, auch in der Bedrängnis, das hat ja aus Gottes Sicht her auch noch einen Sinn. Ich möchte das noch kurz auch dazu fügen. Der Sinn ist folgender. Wenn normalerweise ist es so, dass Bedrängnis und Schwierigkeiten und Leiden und was alles damit zusammenhängt, hat die Tendenz immer, uns von Gott wegzubringen. Wenn jemand anfängt zu leiden oder irgendwas nicht passt oder etwas nicht stimmt oder irgendwelche Probleme sind, das hat immer die Tendenz. Und das benutzt der Feind natürlich vornehmlich, um uns irgendwie wegzubringen. Von Gott her sind Bedrängnisse ein Test. Ein Test, der sozusagen in Wahrheit hervorbringt, was in unserem Herzen ist. Bedrängnisse haben den Sinn, dass sie unser Herz offenlegen. Nämlich, ob wir auch im Bedrängnis und trotz Bedrängnis an ihm festhalten. Ob wir trotz Bedrängnis unser Vertrauen nicht aufgeben ihm gegenüber. Das ist für ihn enorm wichtig. Deswegen lässt er Bedrängnis zu und gibt ihm auch einen Sinn. Der Apostel Paulus formuliert das so. In Römer 5, da sagt er, Bedrängnis, hört das jetzt gut zu, Bedrängnis bewirkt Ausharren. Und Ausharren bewirkt Bewährung. Ein sehr wichtiger Satz. Wenn wir in Bedrängnis geraten, dann bewirkt das, dass wir lernen, festzuhalten an Jesus. In der Bedrängnis. Da kommt es dann hervor, in der Wirklichkeit, wie wir zu Gott stehen. Ob wir ihn dann, wenn es uns gut geht, nur loben und preisen, oder auch dann, wenn es uns nicht gut geht, festhalten an ihm und auch festhalten an den Verheißungen, auch wenn alles so ausschaut, wie wenn es den Bach runtergeht. Das Festhalten an ihm, das heißt Ausharren. Ausharren in der Bedrängnis heißt Festhalten an ihm. Und wenn wir festhalten an ihm, dann werden wir erprobte Christen. Und daran ist Gott interessiert. Er ist interessiert daran, dass wir getestete Christen sind. Nicht so oberflächliche Christen, die immer nur dann ihn lieben, wenn es uns gut geht. Sondern die im wirklichen Leben, in allen Umständen unseres Lebens, festhalten an ihm. Deswegen erprobt er unser Vertrauen, unser Festhalten in den Bedrängnissen. Und darum bringt Bedrängnis Bewährung, das heißt Erprobung. Wir werden erprobte Christen, wir werden wachsen in der Bedrängnis, wir werden reife Christen, wir werden stabile Christen. Am allermeisten in der Bedrängnis. Und weil Gott so interessiert ist daran, dass wir stabile Christen werden, nicht so hin und her flatternde, je nachdem wie der Wind bläst, lässt er Bedrängnisse zu. Das ist sehr interessant. Wo Paulus so sagt, die Bedrängnis führt zum Ausharren. Das heißt, da sind wir herausgefordert. Unglaublich herausgefordert. Und wenn wir ausharren, dann werden wir erprobte Christen. Das ist ein wichtiges Thema. Gut, jetzt muss ich den Bogen schließen, langsam. Einen Aspekt noch möchte ich hinzufügen. Gut, vielleicht als letztes Wort, nehmen wir Hebräer 10. Vielleicht kannst du das noch aufschlagen, Hebräer 10, 35 und 36. Hebräer 10, 35 und 36. Ein Aspekt, den ich schon ganz am Anfang angedeutet habe, möchte es noch einmal einfach kurz aussprechen. Eine der größten Herausforderungen, ihr Lieben, die wir haben im Zusammenhang mit Ausharren und Geduld, ist jetzt nicht nur das Ausharren im Leiden und in der Bedrängnis, festhalten an Jesus. Übrigens, noch einmal zu dem Ausharren im Leiden. Lest Psalm 73. Das ist für mich der Psalm für Ausharren im Leiden. Psalm 73, wo der Beter sagt und vor Gott sagt, das und das und das und das ist in meinem Leben so katastrophal. Ein Gläubiger sagt das. Und ich schaue auf die Gottlosen und denen geht's so gut. Die schwelgen in ihrem Reichtum und da ist überhaupt nichts zu sehen von irgendeiner Strafe von Gott her. Aber ich habe so viele Schmerzen und Anklagen und alles sind gegen mich. Und dann sagt er, dennoch. Ihr Lieben, dieses dennoch. Das hat mich einmal getroffen, ganz besonders. Wie ich einmal diesen Psalm gelesen habe, dass mir das so richtig durchs Herz gefallen. Dennoch. In der Bedrängnis. Dennoch. Heißt es dann, bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wenn mir auch gleich Leib und Seele verschmachtet, also weil die Bedrängnis so groß ist, bist du trotzdem mein Fels. Das ist es, worum es geht beim Ausharren. Dennoch. Dieses Dennoch, das müssen wir so oft sagen, in Krankheit, wenn Gott noch nicht geheilt hat, in Problemen, die sich noch nicht gelöst haben, in allen möglichen Dingen, dennoch. Und dieses Dennoch heißt, ich halte fest und zweitens, ich weiß, dass diese Bedrängnis ein Ablaufdatum hat. Und nach dem Ablaufdatum ist Herrlichkeit. In welcher Form auch immer, Herrlichkeit. Und das gilt jetzt auch im Zusammenhang mit diesem letzten, was ich noch kurz andeuten möchte. Es geht nämlich darum, dass wir herausgefordert sind, und das ist eine tägliche Herausforderung, dass wir Geduld haben und dass wir ausharren lernen, bis Gott seine Verheißungen, die er mir und dir und uns gegeben hat, erfüllt. Wer kennt dieses Problem nicht? Wenn Gott etwas verheißen hat, dann gehört es zu den größten Herausforderungen unseres Lebens, auszuharren, bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Verheißung erfüllt. Denn jeder von uns hier im Raum würde sagen, wenn Gott mir heute eine Verheißung gibt, möchte ich, dass er sie morgen erfüllt. Na, vielleicht heute Abend schon, wenn es irgendwie geht. Und das hat etwas wieder zu tun mit diesem, was ich am Anfang gesagt habe. Gott ist nicht ein Instant-Gott, der alles sofort macht. Er gibt etwas in uns, legt in unser Herz und erwartet von uns. Das ist die große Herausforderung. Und ich sage, das Einüben in Geduld, das Einüben in Ausharren bis, das ist Wort bis, ja? Es hat ja ein Ende. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er seine Verheißungen erfüllt, gehört zu den größten Kennzeichen christlichen Glaubens. Das, was mit Geduld im richtigen Sinne jetzt gemeint ist, ja? Das Ausharren, das darauf hinharren, das nicht aufgeben vorher, das sich nicht enttäuschen lassen und so weiter. Bis zu dem Zeitpunkt, das gehört zu den größten Dingen. Und das schreibt auch der Hebräer, werft nun eure Zuversicht, euer Vertrauen nicht weg. Euer Vertrauen nämlich an die Verheißungen, die Gott gegeben hat. Denn sie haben eine große Belohnung, wieder die Belohnung. Werft es nicht weg, sondern hart aus, denn das Ausharren hat eine Belohnung. Hat eine Belohnung. Gott wird seine Verheißungen erfüllen. Denn Ausharren habt ihr nötig. Es ist wichtig, dass wir es lernen, auszuharren. Nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Wir werden die Verheißungen nur erben, sagt der Hebräerbrief im Kapitel 6 noch einmal, durch Glauben und Ausharren. In Hebräer 6 formuliert er es so. Durch Glauben und Ausharren werden wir die Verheißungen erben. Sie gehören uns. Aber dazu gehört Ausharren. Und dann fügt er das beste Beispiel vom Alten Testament gleich hinzu, im Hebräer 6, nämlich Abraham. Denkt an den Abraham. Durch Glauben und Ausharren hat er die Verheißung erlangt, nach so und so vielen Jahren endlich den verheißenen Sohn zu bekommen, wo schon alles nicht mehr möglich war. Gott hat keine Eile. Er kann auch in Situationen, wo wir schon alles denken, jetzt ist es alles den Bach hinuntergegangen, seine Verheißung erfüllen. Deswegen ausharren. Das gehört, weil wenn wir nicht ausharren, könnten wir so viele Dinge verpassen. Und weil die Bibel so viel über Ausharren spricht, deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass wir das Ausharren von ganzem Herzen lernen. Ich hätte noch einen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Gibt es noch eine lustige Passage? Ich möchte euch nur hinweisen, aber nicht ausführen. Der Jakobus schreibt in diesem Kapitel vom Ausharren, also wenn du noch einmal zurückgehst auf, das ist dann im zweiten Teil vom Jakobus 5, ich glaube 10 oder 11, 11 glaube ich ist es, ja. Davor, von 7 bis 9, ja, Vers 9, schaut komisch aus in dem Zusammenhang. Seufzt nicht gegeneinander. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wieso gehört das da jetzt hinein? Beim Ausharren auf die Ankunft des Herrn. Das ist interessant. Wir seufzen. Nicht nur, wenn uns etwas zu schwer wird. Das versteht Gott. Das Volk Israel hat oft geseufzt in größter Bedrängnis und hat das Seufzen zu Gott gebracht. Das ist okay. Von dem sagt Gott nicht, seufzt nicht. Sondern wenn das Seufzen eine Anklage wird, nämlich gegen Gott. Gott, warum machst du nicht weiter? Warum lässt du diese lange Zeit? Dieses Seufzen, das eine Anklage ist. Und dann sagt der Jakobus um dasselbe. Wenn wir in unserem Herzen eine Anklage gegen Gott haben, weil er nicht weiter tut, dasselbe können wir auch übertragen auf unsere Geschwister haben. Seufzt nicht gegeneinander. So wie wir nicht ungeduldig sein sollen, dass Gott nicht weitermacht, so sollen wir auch nicht ungeduldig sein miteinander. Da liegt der Zusammenhang. Denkt darüber nach. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Gott will nicht, dass in unseren Herzen ein Seufzen ist gegen unsere Mitmenschen. Vor allem gegen unsere Geschwister. Nämlich ein Seufzen im Sinne von Ungeduld im Zusammenhang mit ihren Schwächen, mit ihren Schuld manchmal oder, wie wir dann sagen, schlechten Charakter. Das nervt uns total. Wenn wir ständig mit anderen zu tun haben, wo wir immer mit ihrem schlechten Charakter zu tun haben, und wir sind ungeduldig. Und Jakobus sagt, seufzt nicht gegeneinander. Warum? Seufzen in diesem Sinne ist richten. Ich urteile. Und dann sagt, pass auf, wie du richtest, wirst du auch gerichtet. Gott kommt als Richter. Das Seufzen gegen Geschwister ist ein Richten, und das bringt auch Gericht über uns. So ernst ist das. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns zu Menschen machen möchtest, die ausharren lernen. Darum bitte ich dich so sehr, Herr, hilf uns, dass wir das lernen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, Menschen zu werden, die in Geduld sich üben können, durch deine Kraft, die ausharren können. Die ausharren können in Bedrängnissen, die das Ziel vor Augen haben, die Freude vor Augen haben, auf das Ziel hin. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die ausharren können in der Erwartung der Erfüllung der Verheißungen, die du uns gegeben hast. Dass wir nicht vorauslaufen und deswegen, weil sie nicht eintreffen, selber die Dinge in die Hand nehmen. Herr, gib uns da den langen Atem. Mit dieser Vorfreude im Ausharren. Das, was du hervorbringst, wird etwas Wunderbares sein. Das Ziel des Ausharrens ist immer Herrlichkeit. Pflanz das so tief in unser Herz hinein, dass überall dort, wo du uns in diese Geduld hineinbringen möchtest, in das Ausharren, dass das unser Herz bewegt. Dass es nicht ziellos ist, dass es nicht sinnlos ist, sondern dass es das Beste in uns hervorbringt. Dass wir lernen, an dir festzuhalten und dieses Dennoch des Glaubens ständig sagen. Und Herr, wir danken dir, dass du jedes Seufzen von uns nehmen möchtest. Herr, ich bitte dich, dass für jeden hier im Raum nimm das Seufzen weg gegen andere Geschwister. In meinem Herzen und im Herzen jedes Einzelnen. Lass uns bewusst machen, mach es uns offenbar, wo wir so Seufzer haben. Auch wenn wir das nicht aussprechen mit Worten, so gibt es doch dieses Seufzen in unserem Herzen. Wegen diesem oder jenem Bruder oder Schwester, der uns auf die Nerven geht. Vielleicht schon 20 Jahre. Herr, ich bitte dich von Herzen, dass du uns da hilfst. Das gehört auch dazu mit diesem Ausharren und Geduld haben. Anzunehmen den anderen und dir zu überlassen, wie was du tust und wann du etwas tust, auch bei dem anderen. Herr, hilf uns, dass wir in diesen Bereich, dieses Thema hineinwachsen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.